Es ist die Big Show 714, sehr verehrten Damen und Herren. Und wir erreichen Martin Konrad, Sky Austria, auf dem Weg, hoffentlich in den Urlaub. Guten Morgen, lieber Martin.
Guten Morgen. Na, noch ist es nicht so weit, auf dem Weg ins Büro in Wien, aber alles gut. Aber war bei dir nicht so offensichtlich.
Naja, ich belege die Stimme, ich arbeite.
Hast du Alcaraz Einzug ins Halbfinale gefeiert?
Also ich bin nach wie vor geplättet, wie er gespielt hat, der Kalitos, aber der vierte Almdudler war dann zu viel für mich. Manchmal ist es so. Manchmal ist es so, aber nicht so viel. Der Zuckerschock war zu groß. Martin, lass uns zurückblicken bitte auf den letzten Samstag. Ich habe die Feierlichkeiten hier in Paris hautnah mitbekommen. Es war nicht immer erfreulich. Aber was erfreulich war natürlich das Spiel von PSG. Und wenn man jetzt das ganze Jahr zurückblickt, die ganze Champions League-Saison, dann haben sie zu Hause gegen Liverpool Pech gehabt. In Liverpool haben sie Glück gehabt, aber ansonsten darf man und kann man und muss man sagen, dass die beste Mannschaft 2024, 2025 die Champions League gewonnen hat.
Würde ich auch so zusammenfassen. Es hat sich wieder mal gezeigt, entscheidend ist, wer im Frühjahr performt. Der Herbst war natürlich überschaubar, war auch eine Findungsphase, aber mit dem Spiel noch dazu in Salzburg im Dezember in der Ligaphase und dem 3:0 Auswärtssieg, ab diesem Zeitpunkt hat es wirklich hervorragend funktioniert. Dann gab es eben Siege insgesamt gegen 4 englische Teams, also das muss man auch einmal betonen, gegen Teams aus der stärksten Liga der Welt. Und du hast Liverpool angesprochen. Ich meine, dass man das Heimspiel verliert, das passiert ja auch nur einmal in 10 Versuchen, dass man so ein Spiel verliert. Insofern könnte man sagen, im Rückspiel war dann die Gerechtigkeit wiederum zurück, auch wenn es natürlich dann mit einem Elfmeterschießen glücklich war. Aber es ist eine Mannschaft, die im Frühjahr dann einfach gezeigt hat, wozu sie imstande ist. Hungrig, ideal zusammengestellt. Das da, möchte ich fast sagen, ist das Team oder, wenn man es dann noch anders ausdrücken möchte, der Trainer, Luis Enrique.
Ja, der hat sich ja jetzt hier in Paris so geäußert, dass Herr Ousmane Dembélé sagt, dass er, oder er hat vorgeschlagen, dass Ousmane Dembélé den Ballon d'Or bekommt, weil er eben auch mannschaftsdienlich spielen würde. Ich weiß gar nicht. Er hat jetzt kein Tor geschossen in München. Es war natürlich auch ein Spielverlauf, wie er nicht besser sein kann. Dieses brillante erste Tor und dann mit ein bisschen Glück das zweite Tor. Wollen wir Dembélé vielleicht doch ein kleines bisschen herausheben oder ist es wirklich so, dass das einfach wie ein Schweizer Uhrwerk ist, das natürlich hinten mit Donnarumma beginnt?
Ja, es ist, genau, könnte man auch so sehen. Man kann eben die gesamte Mannschaft sehen, die auch in der Defensive hervorragend besetzt ist. Ich meine, mit Pacho, das ist ja auch eine sensationelle Geschichte, der kommt da aus der deutschen Bundesliga und wird jetzt Champions League-Sieger in der ersten Saison. Aber die beiden Außenverteidiger mit Hakimi, mit Mendes, das sind also herausragend, wie die defensiv und offensiv arbeiten. Allein das 1:0, Hakimi ist dann in der Position eines Mittelstürmers. Ja, das ist aber der Rechtsverteidiger. Da sieht man schon, welchen Offensivdrang die haben. Das Mittelfeld ohnehin top besetzt, auch noch dann auf der Ersatzbank, wenn Spieler wie Zaire Emery oder auch Lee, der Südkoreaner, die ja alle auch noch sehr jung sind, aber schon in der Saison davor über die meiste Einsatzzeit verfügt haben, jetzt im Moment sozusagen auf der Bank sitzen und vorne großes Angebot, Barcola auch nur auf der Bank, um ein Beispiel zu nehmen von Gonzalo Ramos, spricht gar niemand. Und weil du Dembélé ansprichst, ja, er hat ein hervorragendes Frühjahr gespielt. Ich durfte mit Didi Hamann das Finale kommentieren, der hat gesagt, er sieht im Moment auch keinen anderen Spieler, der den Ballon d'Or bekommen könnte, wenn er jetzt die bisherigen 5 Monate als Maßstab heranzieht.
Das heißt, Didi Hamann hat Lamine Yamal noch nicht spielen gesehen in diesem Frühjahr. Sehe ich das richtig?
Das ist richtig, aber meistens geht es dann oft eben auch an einen Spieler, der vielleicht auch den ganz großen Erfolg geholt hat. Der hat ja auch übrigens ein Tor oder mehrere Tore mit eingeleitet, also auch wenn er selbst keines erzielt hat beim Finale Dembélé, aber er hat ja 25 Tore allein im Kalenderjahr 25 erzielt. Ich glaube, nur Mbappé etwas mehr. Das heißt, da sieht man dann schon auch, wie wichtig er für diese Mannschaft dann auch war, wenn es darum ging, auch die Treffer zu erzielen. Im Übrigen muss man sagen, dass Lamal ein hervorragender Spieler ist, darüber brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Diese Wahl ist ja auch immer eine, die natürlich sehr subjektiv ist. Was ich dann Didi Hamann auch noch geantwortet habe, ist hoffentlich wird Vini Junior und Real Madrid würden dann eine Wahl von Dembélé oder von Yamal auch akzeptieren, denn das ist ja nicht selbstverständlich.
Naja, Dembélé würden sie nicht akzeptieren, weil der da bei Barcelona gespielt. Und das ist ja die Geschichte bei der Rodri-Wahl war ja auch, warum hat er das bekommen? Aus meiner Sicht, weil er eben auch Europameister mit Spanien geworden ist. Ist ja meistens so, ja.
So ist es.
Fabian Cannavaro 2006 war wahrscheinlich nicht der beste Kicker der Welt, aber er ist halt mit Italien Weltmeister geworden.
So ist es. Und das ist auch ein Mannschaftssport. Aber wie gesagt, mit Real, das war jetzt mit Augenzwinkern gemeint, weil die sich das letzte Mal ja doch sehr, finde ich, nicht wirklich sehr seriös da verhalten haben nach einer Wahl, nur weil sie der Meinung sind, ihr Spieler ist der Bessere. Das ist ja relativ alles. Ja,
haben sich aufgeführt, um es auf den Punkt zu bringen. Was mich ein bisschen überrascht hat, man sagt ja immer, und ich höre es gar nicht so gern, aber dass man versucht, zwischen die Linien zu kommen. Und wenn man da gerade in der ersten Hälfte das gesehen hat, da stellt Inter zwei Viererketten im Grunde genommen auf. Aber PSG hat es völlig problemlos geschafft, hinter die erste dieser beiden Ketten zu kommen. Und dann war es halt 3-4, das haben sie ausgenutzt. Muss sich Inter da irgendeinen Vorwurf machen? Weil ich erinnere mich auch an Inter-Zeiten, wo die halt einfach ja, zu 8 hinten gestanden sind, wo eben nichts durchgegangen ist.
Wollen wir das Positive sehen, dass es natürlich eine herausragende Leistung war von einer Mannschaft, die enorm hoch attackiert, die balltechnisch unglaublich sicher agiert, die teilweise ja spielt, wie wir sagen, in Österreich, wie in der Halle, in der Stadthalle, so wie sie da den Gegner sich hergerichtet haben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, ja, es gab ja auch Kritik. Inter hat gerade in diesem Finalspiel, jetzt sage ich einmal, die waren trotzdem chancenlos gewesen, auch wenn der Thuram vielleicht das 1-2 köpfelt. Aber Inter hat eigentlich durchgehend, vor allem in der ersten Hälfte, versucht, das Spiel von hinten über Sommer und die Verteidigung aufzubauen. Und wurde sehr früh, sehr hoch in der eigenen Verteidigungszone attackiert. Das hätte man vielleicht einmal ein bisschen umgehen können und entlasten können, indem man einfach einmal die hohen Abschläge macht auf Thuram, ja. Das gab diese Kritik gab es während des Spiels, die Kritik gab es natürlich auch danach, um vielleicht eben so auch den Gegner etwas weiter vom Tor wegzubekommen, dass er eben dann wieder ein bisschen länger braucht, um wieder vor Sommer zu sein. Also diese Kritik muss man sich wahrscheinlich gefallen lassen. Ich glaube aber nicht am Ende, dass sich da etwas geändert hätte, wer tatsächlich dann auch Sieger ist und wurde.
Ja, jetzt bin ich wie gesagt hier in Paris. Ich hatte schon den Eindruck, da gibt es ja diesen Spruch, ici c'est Paris. Ich hatte schon den Eindruck, dass sich in dieser Stadt sehr viele Leute mitgefreut haben, also von wegen Retortenclub, das stimmt ja in diesem Fall ja auch nicht ganz, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist PSG verstanden aus einer Vereinigung zweier Clubs, war lange nicht gut gelitten, aber dann ist eben das große Geld aus Katar gekommen, aber ich hatte schon den Eindruck, dass diese Euphorie echt ist. Es haben natürlich, mischen sich dann Leute drunter in diese Siegesfeiern, die mit Fußball genau nichts zu tun haben, sondern einfach nur randalieren möchten. Aber kannst du mit dieser Kritik immer noch was anfangen? Ich meine, Inter Mailand war, glaube ich, über Jahrzehnte, war es nicht Herr Moratti, der Zigarettenbaron, dem Inter Mailand gehört hat. Der AC Mailand war bei Silvio Berlusconi. Damals haben das alle spannend gefunden, dass da ein Besitzer ist, der unheimlich viel Kohle hat. Jetzt sind's halt die Kataris. Kannst du mit dieser Kritik, die immer noch an PSG geübt wird, vielleicht zu Recht was anfangen?
Also was die Ausschreitungen betrifft, brauchen wir ja gar nicht diskutieren, dass da einige das auch als Ventil benutzen, um ihren Frust loszulassen. Das hat jetzt nichts mit dem Fußball zu tun. Das ist ja nur sozusagen der Anlassfall. Eine, sagen wir mal, lockere Stimmung, um daraus auch dann vielleicht den Frust abzuladen. Das würde ich jetzt einmal als ein eigenes Kapitel bezeichnen. Was Paris betrifft, ja, der Club ist 55 Jahre alt, aufgrund einer Fusionierung eben neu entstanden. Das ist das eine, aber das war ein Club, der auch in den Anfängen, obwohl er sehr jung ist, natürlich schon sehr viel Unterstützung bekommen hat, teilweise von Medienkonzernen und so weiter und deshalb auch zu den Besten in Frankreich schon in den 80er und 90er Jahren gehört hat. Aber natürlich mit dem Einstieg der Kataris, die ja über 4 Milliarden Euro in nicht einmal, jetzt sind es 13, 14 Jahre investiert haben, gab es natürlich auch andere Ziele und gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Man hat es eh versucht mit vielen Stars, hat nicht funktioniert. Jetzt, wir haben es gesehen, mit einem faszinierenden Fußball, mit hochtalentierten Spielern geht man einen anderen Weg, hat gleich in der ersten Saison mit diesem Weg auch ohne Mbappé die Champions League gewonnen. Und ich würde mal sagen, das Spannende an der Geschichte ist, da gibt es noch viel mehr, weil das ist eben auch ein Club, der ja diese Spieler halten kann. Es gibt ja oft Vereine, wo man dann sagt, der will dann noch zu Real, ja, oder der will vielleicht noch zu Paris. Aber in dem Fall, die sind schon dort. Das heißt, wenn diese Mannschaft so ist, wie sie ist und sich weiterentwickelt, dann erwartet uns da in den nächsten Jahren weiterhin hohes Niveau und natürlich die Möglichkeit, dass die sehr viel holen. Und zu Inter noch ein Gedanke, auch das hast du völlig richtig gesagt. Übrigens, der Vater von Moratti war ja schon in den 1960er Jahren der Boss von Inter Mailand. Da gab es ja die ersten beiden Meistercup-Erfolge. Das heißt, das ist ja nur an den Sohn auch im weitesten Sinne weitergegeben worden. Aber die Zeiten haben sich geändert. Das Geld ist dann zwischendurch aus China gekommen. Jetzt kommt es halt von einem amerikanischen Investment-Team, Oaktree. Und trotzdem lassen die eigentlich den Italienern dort Morata und Javier Zanetti ziemlich freie Hand. Also, ich glaube, das ist international. Du wirst nicht drum herum kommen. Ob es Kataris sind, Saudis, Amis, Chinesen oder Red Bull. Irgendwer muss es zahlen, sonst wird es nicht funktionieren.
Ja, in Österreich hat Frank Stronach das vor vielen Jahren.
Ja, aber der ist jetzt schon über 90. Der macht das jetzt nicht mehr. Die Austria ist in anderen Händen.
Manche sagen in besseren Händen. So, das ist jetzt ein etwas clumsy Übergang, aber wir müssen schon noch mal ganz kurz, oder ich möchte gern mit dir, ich habe letzte Woche mit dem Peter Meuze hier schon, aber da haben wir mehr in der Vergangenheit uns ein bisschen gesuhlt, natürlich den Meistertitel von Sturm angesprochen. Jetzt, Martin, ist meine Frage an dich. Wird da ein Stein auf dem anderen bleiben? Ich habe gesehen, ein paar junge Spieler sind gekommen. Einer aus Dänemark, glaube ich, einer von Leverkusen. Ich kenne beide nicht. Ich habe halt schon, ich weiß nicht, ob ich eine Befürchtung habe, aber wie groß wird der Umbau in dieser Mannschaft sein, die ja noch nicht fix für die Champions League Gruppenphase qualifiziert ist?
Gut, das Playoff ist natürlich Ende August, das heißt, wir können uns jetzt auch anders sagen, da sind praktisch noch 2,5, fast 3 Monate Zeit. Die Meisterschaft beginnt am 1. August. Also, ich würde sagen, abwarten. Fakt ist, die Mannschaft wurde ja schon umgebaut. Hat im letzten Sommer zwei Stammspieler verloren, mit Affengruber, der übrigens jetzt in die Primera Division in La Liga aufgestiegen ist, mit Elche, der ist ja nach Spanien in die zweite Liga gewechselt. Hat Brass verloren und hat im Winter dann mit Gazibegovic und Birev zwei weitere Spieler verloren. Also vier Spieler, vier Stammspieler und ist trotzdem Meister geworden. Mit Bauchweh, auch vielleicht, weil die Konkurrenz nicht gut genug war. Ich würde mal sagen, all das, was ich bis jetzt mitbekommen habe und was möglich ist, nämlich dass noch zwei, drei weitere Stammspieler, vielleicht Kitaschwili, Böwing, Johnston, der ja mittlerweile eben im Frühjahr Stammspieler war, die Mannschaft verlassen. Macht die Sache nicht einfacher. Und die neuen Spieler, ja, das sind Talente. Da ist jetzt keiner, wo man sofort sagen kann, der wird den einen oder anderen 1:1 ersetzen. Wüthrich geht, wobei ich sage, in der Defensive musste ohnehin etwas passieren, weil die war jetzt dann trotzdem auch sicherlich ein Punkt, wo man nachjustieren sollte. Also ich würde sagen, die Veränderung im Vergleich zum Team aus der Meistersaison 1, also 23, 24, die wird jetzt dann zu Beginn 25 groß sein. Da wird es nicht mehr allzu viele Spieler geben. Was das dann ergebnistechnisch bedeutet, das ist Kaffeesud lesen. Wird auf alle Fälle wieder eine spannende Saison. Ich habe schon im Jänner gesagt, für Sturm wird es nicht einfach, die Meisterschaft, den Titel zu verteidigen. Ich würde es jetzt wiederholen für die kommende Saison.
Wer mir natürlich sehr, sehr schmerzend fehlen wird, ist der Tormann. Weil auch wenn der junge Nachwuchsmann, der angeblich die Nummer 1 werden soll, in der Champions League schon gespielt hat, in den habe ich herzlich wenig Vertrauen, einfach weil er ein Kopf kleiner ist. Wie siehst du diese Position? Da war ja Andreas Schicker eigentlich ein Fuchs, dass er jedes Mal wirklich überragende Leute geholt hat.
Ja, da gab es ja jedes halbes Jahr einen anderen, weil auch das Kerpen ja dazwischen operiert wurde und dann ja letztes Jahr im Frühjahr auch gefehlt hat. Also ich würde sagen, die Deuter-Position ist jetzt, glaube ich, die am wenigsten spannende, denn mit Kudryavkov gibt es einen russischen 21-Team-Goalie. Die Russland ist natürlich momentan nicht mehr so bei uns im Blickpunkt, aber der Bursche ist eben schon gekommen vor 1,5 Jahren und der hat das Potenzial, weil ausgewählt wurde ja auch noch von Andreas Schicker und dem Tormanntrainer von Stefan Loch, der auch für die Auswahl aller anderen Torhüter, die beim SK Sturm in den letzten Jahren gespielt haben, haupt mitverantwortlich ist. Das heißt, egal ob es Kerpen war, ob es, man vergisst so schnell, wie die anderen geheißen haben. Der eine Jaros hat geheißen und dann war noch ein anderer, der auch von Arsenal geliehen wurde. Also, ich finde, das Thema Torhüter macht mir im Moment aus der Sicht vom SK Sturm die wenigsten Gedanken, denn ich glaube, mit Kudryavkov hat man einen, man hat auch noch den ein oder anderen Nachwuchstorhüter, der auch in den Nachwuchsnationalteams spielt. Und da glaube ich, da könnte man ebenso nachjustieren. Ich finde eher, dass die Hauptpositionen Innenverteidigung möglicherweise dann auch bei einem Kitaschwili-Abgang und vor allem auch der Sturm dann die Themen sind, die Sturmfans am meisten beschäftigt werden.
Nur einen kleinen Nebenaspekt, aber war Andreas Schicker in irgendeiner Art und Weise in diese Meisterfeierlichkeiten, war er dort? Also involviert wird er nicht, aber war er dort? War er eingeladen? Weil es ist ja sein Team und Christian Ilzer im Grunde genommen auch.
Ja, die haben ja beide einen wesentlichen Anteil, richtig. Nein, ob sie eingeladen waren, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber da sie ja erst eine Woche zuvor den Klassenerhalt mit Hoffenheim geschafft haben, haben beide diese Meisterfeier verfolgt, aber sie waren beide auf Urlaub und nicht in Österreich oder in Deutschland. Ich glaube aber auch, dass sie da dem aktuellen Team auch das nicht irgendwie in einer, ja, wie soll man es bezeichnen, streitig machen wollten oder diesen Erfolg auch diesem Team auch überlassen wollten. Denn jeder weiß es trotzdem, der sich mit dem SK Sturm beschäftigt, dass diese Mannschaft auch noch die Gene hatte von Christian Ilzer, gerade was die Motivation, diese Leidenschaft, die Gier betrifft, das hat auch Jürgen Säumel betont. Und diese Abläufe, Mechanismen, das war alles noch bei Ilzer natürlich noch, auch nach 4 Jahren Ilzer bleibt viel hängen und das Team zusammengestellt wurde ja praktisch von Andi Schicker, denn wenn ich mich richtig erinnere, jetzt was die letzten Spiele betrifft, von den Neuerwerbungen waren jetzt ja nicht allzu viele, die der Barentzen gebraucht hat. Also insofern, ja, es ist ein Erfolg aller, die da für diese Meisterschaftssaison verantwortlich sind.
Gut, dann I let you go on this one. Österreich startet am Wochenende in die WM-Qualifikation gegen Rumänien. Ich bin vorsichtig pessimistisch, Martin. Irgendwie weiß ich nicht. Ich hab kein wahnsinnig gutes Gefühl. Wie ist die Ausgangslage? Auf wen können wir zurückgreifen? Und vor allen Dingen, wer soll die Tore schießen?
Ja, ich könnte jetzt dir vollinhaltlich zustimmen. Also, es ist ohnehin schwierig nach einer langen, anstrengenden Saison, nach 2 WM-Quali-Spiele. Gut, gegen San Marino spielt man auch noch. Das ist, glaube ich, die sind die letzten im gesamten Ranking in der UEFA. Also, da sollte man dann doch die 3 Punkte machen, egal mit wem. Aber Rumänien ist gleich mal ein echter Gradmesser. Noch dazu hat Rumänien ja schon gegen Bosnien im März verloren, wo Österreich noch in der Nations League gespielt hat. Das heißt, das sind 3 Spiele, 3 Punkte Pflicht beim Heimspiel in Wien am Samstag. Und es ist in der Tat eine große Herausforderung, weil ja viele sagen, das ist ein Selbstläufer. Würde ich mal nicht so sehen. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie da hier erstens die Aufstellung sein wird, wie auch die taktische Variante, die taktischen Zugänge sein werden gegen ein Team, das natürlich auch weiß, Rumänien, dass sie nicht verlieren dürfen, denn dann ist der Zug abgefahren für sie, für die Rumänen, weil sie eben schon gegen die Bosnier auch verloren.
Ja, also für mich ist Bosnien da irgendwie der Dark Horse, auf das auch keiner aufpasst, aber das werden wir dann sehen. Fantastisch. Martin, ich danke ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 714. Danke, Martin Konrad.